So, meine Frau hat mich im Vorfeld vom heutigen Sonntag öfters gefragt, willst du wirklich darüber reden? Willst du wirklich das bringen? Und das habe ich mich auch gefragt. Aber irgendwie so im Nachfragen auch bei Jesus, irgendwie hatte ich das Gefühl, es lag mir einfach auf dem Herzen. Es ist eher eine unkonventionelle Predigt heute. Ich bin es nicht losgeworden. Das beschäftigt mich seit 2-3 Jahren. Und vielleicht werde ich euch etwas strapazieren heute. Macht nüt. Übrigens, niemand muss mit mir einverstanden sein. Das habe ich mal cool gehört von Reading, dass der Hauptleiter von der Jüngerschaftsschule beim Start der Jüngerschaftsschule jeweils gesagt hat, ihr müsst nicht meiner Meinung sein, das fände ich ganz schlimm. Ihr dürft eine andere Meinung haben. Genau. So, wir leben in unserer Zeit. Vielleicht gibt es so eine Zeitschiene, ich mache das mal so. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Und man könnte da einen Anfang oder ein Ende machen, könnte man. Aber jede Zeit hat ihre Themen. Und so meine Wahrnehmung zu unseren Themen, die uns jetzt beschäftigen, sind, wie soll ich jetzt das machen? Mache ich das mal so? Okay, also wir haben das Klima, oder? Wir haben das Klima. Wir haben Ehe für alle. Schreibt man das groß? Ich weiß gar nicht. Ehe für alle. Dann war da noch die ganze Gender-Ideologie. Und jetzt muss ich mal nachdenken, was war denn noch? Klima, Ehe für alle. Ja, Corona. Ja, wie konnte ich das bloß vergessen? Genau, Corona. Corona. Das geht in die Geschichte ein. Das ist unglaublich, unglaublich. Okay. Ich bin der Überzeugung, damit wir diese Dinge verstehen, damit wir diese Dinge irgendwie einordnen können, ist es notwendig, dass wir die Geschichte vorher verstehen lernen. Da gab es ja schon einige Leute vor uns, oder? Wie weit zurück, keine Ahnung. Da ist eine Geschichte und unsere Zeit, das kommt jetzt hier nicht so richtig zum Ausdruck, aber genau, das ist so ein kleiner, verschwindender Zeitabschnitt, vielleicht 80 Jahre, wenn es hochkommt, oder? Okay, und wir haben natürlich immer das Gefühl, wir Menschen, unsere Zeit ist die wichtigste, oder? Aber wir alle, unsere Gesellschaft, unsere Menschheit hat eine Geschichte. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, diese Dinge im größeren Zusammenhang zu sehen. Und heute möchte ich vor allem diese beiden Themen, Gender und Ehe für alle, ich möchte da etwas in die Geschichte eintauchen und hoffe natürlich, dass das irgendwie für euch hilfreich sein kann. Ich habe vor 2-3 Jahren bin ich auf eine Studie gestoßen. Geht nicht? Okay, genau. Eine Studie unter dem Titel Sex and Culture. Also da erschien 1934, das ist schon eine Weile her, erschien ein Buch zu diesem Thema. Es ist eine umfangreiche Untersuchung, eine wissenschaftliche Studie mit dem Ziel herauszufinden, ob sexuelle Freiheit oder sexuelle Enthaltsamkeit einen Einfluss hat auf die Kultur. Das war das Ziel. Das Buch hat 670 Seiten, lässt sich lesen. Und der Autor schreibt dann, dieses Buch sei nur eine Zusammenfassung. Eigentlich wären es 7 Bücher, um alles zu verstehen. Ich habe von diesem einen Buch die Zusammenfassung gelesen, 15 Seiten. Und ihr kriegt heute eine Zusammenfassung von der Zusammenfassung von der Zusammenfassung. Okay, wir tauchen da etwas hinein. Ja, das ist dieser Josef Unwin nennt sich der gute Mann, der dieses Buch herausgegeben hat. Er ist, oder war besser gesagt, Anthropologe, also Menschenkundler und Ethnologe, Völkerkundler. Einige Zeit Dozent und Forscher an der Universität in Cambridge. Und wenn ich die heutige Predigt ganz kurz machen müsste, dann wäre das Resultat von seiner Studie folgendes. Das habe ich sogar als Folie. Okay. Er sagt, jede menschliche Gesellschaft hat die Freiheit, sich zu entscheiden, ob sie hohe soziale Energie oder sexuelle Freizügigkeit will. Die Fakten aus seiner Studie zeigen, dass beides gleichzeitig nicht länger als eine Generation möglich ist. Und bei ihm geht eine Generation, er geht also mit 30, 33 Jahren da. Okay, das ist auch schon die Quintessenz. Er sagt, hey, es ist unmöglich, nach meiner Studie ist das unmöglich. Was war sein Auslöser? Zu seiner Zeit sagten die Vertreter der Psychoanalyse, dass wenn Menschen ihre sexuellen Impulse unterdrücken, dass es ihnen schlecht geht. Und er wollte dem nachforschen. Es ging ihm nicht darum, das zu beweisen oder nicht zu beweisen, sondern er ging ganz offen an diese Studie heran und schreibt dann im Vorwort, ich wünsche das zu betonen. Als ich mit diesen Untersuchungen anfing, wollte ich nichts beweisen. Ich hatte keine Idee, wie das Ergebnis rauskommt. Umso mehr war er überrascht über das Ergebnis, sodass er seine persönliche Auffassung revidieren musste und schreibt weiter in der Einleitung, ich fing in aller Unschuld an. Wäre mir bewusst geworden, wie sehr ich durch die Ergebnisse meiner Arbeit meine persönliche Philosophie hätte ändern müssen, ich hätte wahrscheinlich gezögert, überhaupt anzufangen. Immer wieder sträubte ich mich gegen die Schlussfolgerungen, die mir das Material aufzwang. Wie ist er vorgegangen? Er hat 7 Jahre lang 80 Naturvölker und 6 Kulturvölker untersucht. Und er wollte herausfinden, gibt es diesen Zusammenhang zwischen dem Verbot direkter Befriedigung von sexueller Triebe und der Entwicklung von Förderung von Kultur und Zivilisation? Ich finde das hochspannend, hochspannend. Ihr habt die Quintessenz schon gehört, lasst uns da etwas weitergehen. Er sagt dann, je mehr sich eine Gesellschaft die Wertschätzung der unauflöslichen Ehe, Monogamie, durchsetzt und die sexuelle Energie in positive Weise gebunden wird, desto höher ist das geistkulturelle Gesamtniveau und die soziale Energie einer solchen Gesellschaft. Viele Worte, ich hoffe, ihr könnt dabei bleiben, es ist vielleicht nicht ganz einfach, fand ich zumindest auch für mich. Und spannend, das Wort, das Sprüche 31,1, das ich zu Anfangs gelesen habe, wenn ich das so für mich auslegen müsste, ich lese doch mal, die gute Mutter von Lemuel, dem König von Massa, sagt, was soll ich dir raten, mein Sohn? Das ist der erste und wichtigste Rat von ihr. Du Sohn meines Leibes, meine Gebete, gib deine Kraft nicht den Frauen preis. Ich würde das so übersetzen und sagen, hey, gib nicht deinen normalen ersten sexuellen Impulsen nach, um so zu leben. Deine Energie, es geht wirklich um Energie. Sexualität hat Energie. Naja, der Artikel, den ich dazu gefunden habe, diese Zusammenfassung, ist von einem Josef Spindelböck, das war 2019, und er schreibt dann, das Ergebnis dieser Forschung sei bis heute nicht widerlegt. Und weiter, die aufgezeigte Hauptthese sind in einschlägigen Kreisen bekannt und anerkannt. Dass aber in unserer Zeit der zunehmenden sexuellen Freiheit diese Studie unterdrückt wird. Also noch einmal, er sagt, wie wirkt sich sexuelle Einschränkung aus? Er sagt, erhöhte sexuelle Einschränkung, ob vor oder nach der Hochzeit, führt immer zu einer zunehmenden Entfaltung einer Kultur. Immer. Er sagt, wenn die total sexuelle Freiheit von einer Kultur angenommen wird, bricht diese Kultur innerhalb von 3 Generationen zum niedrigen Stand der Blüte zusammen. Okay, er redet immer wieder von 3 Generationen. Lass mich das mal aufzeichnen. drei Zeitabschnitte, also wie irgendwo, es fängt irgendwo an. Wie geht das so? Eins, zwei, drei. Erste Generation immer etwa 33 Jahre. Zweite Generation, dritte Generation. Es geht nicht. So. Okay. Also er sagt, innerhalb von drei Generationen bricht eine solche Kultur zusammen, zur niedrigen Stand der Blüte. Und er sagt, sie sei von Menschen geprägt, die wenig Interesse an vielem anderen als an ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen habe. Auf dieser Ebene wird die Kultur in der Regel von einer anderen Kultur mit größerer sozialer Energie erobert und übernommen. Also wir kennen das auch vom Römischen Reich in den letzten Jahren, der Zusammenbruch vom Römischen Reich, da kamen andere Kulturen in dieses Römische Reich und haben das eigentlich mehr oder weniger übernommen. Anders sei es, wenn eine Kultur zur höchsten Blütezeit kommt. Er sagt, die mächtigste Kombination ist wirklich Enthaltsamkeit vor der Ehe, Keuschheit und absolute Monogamie. Also nur Ehe mit zwischen Mann und Frau und das bis der Tod sie scheidet. Kulturen, die diese Kombination für mindestens drei Generationen beibehielten, und jetzt müsst ihr gut zuhören, übertrafen alle anderen Kulturen in allen Bereichen, einschließlich Literatur, Kunst, Wissenschaft, Architektur, Ingenieurwesen und Landwirtschaft. Ich finde das unglaublich. Natürlich kann man skeptisch an sowas herangehen, das ist okay. Mich hat das sehr beeindruckt, ich bin es nicht losgeworden. Also, wie sieht unsere Kultur im Lichte dieser Studie aus? Was seine Studie besonders interessant macht, ist, dass wir im Westen, in den späten 60er, 70er, Anfang 80er Jahre hatten wir die sexuelle Revolution, oder? Make love, not war. So ein Satz war, wir verbieten es uns, dass uns jemand etwas verbietet und so weiter. Das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Aber wir sind nun in der Lage, eigentlich die Schlussfolgerung von Unwins These und Forschung, wie soll man dem sagen, zu testen. Nochmal ein paar Worte von diesem Spindelböck Josef und seinem Artikel. Er sagt, es ist ohne Zweifel so, dass in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Sexualisierung in unserer Gesellschaft stattgefunden hat, auf unterschiedlichsten Ebenen. Gesellschaftliche Normen fordern seit langem keine voreheliche Keuschheit mehr. Die absolute Monogamie, und das finde ich auch spannend, sagt er, ist in konservativen Kreisen immer noch Leitbild, aber in der Praxis sieht man da eine große Brüchigkeit. Also eine vordergründige Betrachtung von dem Ist-Zustand könnte zu dem Schluss führen, und ich meine den Ist-Zustand von uns. Also wenn wir schauen, da war also die sexuelle Revolution in dieser Zeit und 40 Jahre, okay, und wir stecken wahrscheinlich so im zweiten Drittel von der zweiten Generation. Und er sagt, in diesem Drittel ist es möglich, dass beides nebeneinander existiert. Große sexuelle Freiheit und große kulturelle Errungenschaften. Er sagt, das ist aber nur in dieser Phase möglich. Und dass beides nur im Übergang wirklich so geht. Unwin sagt, wenn in der ersten Generation nur kleine Veränderungen auftreten in einer Kultur, dann werden sie in der zweiten Generation häufiger, aber erst in der dritten Generation entfaltet die Veränderung in ihre volle Wirkung und stabilisiert sich auf einem hohen Niveau, sei das auf einem hohen Kulturniveau oder auf einem tiefen Kulturniveau. Seid ihr noch hier? Gut. Dann sagt er, wenn sie sich auf der höchsten Ebene stabilisiert, dann nimmt die Blütezeit einer solchen Kultur in den folgenden Generationen weiter zu. Wenn sie sich auf der untersten Ebene stabilisiert, das heißt ein Zusammenbruch kommt, dann wird diese Kultur von innen heraus zerstört und noch einmal von anderen Kulturen erobert und übernommen. Das ist wirklich spannend. Eine Kultur, die für viele von uns eine Bedrohung ist, ist der Islam, oder? Der Islam hat genau diese klassischen kein Sex vor der Ehe und so weiter, zumindest auch auf dem Papier. Ich weiß nicht, in welcher Generation sie unterwegs sind. Aber es ist spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Kulturen unsere Kultur irgendwann übernehmen. Vielleicht nicht zu deiner Lebzeit oder zu meiner. Aus verschiedenen Gründen. Einmal hat ein Muslim gesagt, ich sage euch, es ist ein Schweizer, ich sage dir, warum wir siegen werden. Wir wissen noch, für was wir sterben und für was wir leben. Deshalb gibt es unter uns Märtyrer. Und ihr im Westen, ihr habt nichts mehr dergleichen. Ihr seid nicht mehr bereit, für irgendwas zu sterben oder für irgendwas zu leben. Das fand ich noch heftig. Also, wie sieht unsere Kultur in Gegenwart und Zukunft aus? Die Gegenwart nur ganz kurz. Ich las kürzlich im LiveNet, dass die Schweiz in Europa, die Schweiz in Sachen Prostitution in Europa eines der liberalsten Länder ist. Hast du das gewusst? So Dinge schockieren mich dann irgendwie wieder leicht. Ich denke, wir haben doch so eine gute Kultur. Wir sind doch so ein gutes Land. Und dann hörst du wieder, dass der Kokainkonsum in der Schweiz weltweit der größte ist und solche Dinge. Und dann merkst du, okay, auch wenn wir ein tolles Leben haben, irgendwo im Untergeschoss, da geschehen Dinge, die echt nicht gut sind. Etwas, was mich auch kürzlich so angesprungen hat, bis anhin war es verboten, in Pornos Gewaltszenen zu zeigen. Wenn du auf deinem Handy oder auf deinem PC ein Video hast, ein Pornovideo mit Gewaltszenen und die Behörden finden das heraus, dann wirst du kriminalisiert und du musst Buße bezahlen oder ich weiß nicht was. Neu möchte man das etwas anders anhaben. Neu möchte man, dass einvernehmliche Gewalt in Pornos in Zukunft okay ist. Da denke ich, okay, die sind wirklich krank. Aber auch die weitere Aufweichung von Sexualmoral wird weiter voranschreiten. Ich habe da von jemandem einen Text zugespielt bekommen. Juni dieses Jahr im Springer Verlag wurde eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht. Und nur schon den Titel, beim Titel denkst du, ja, das ist Wissenschaft, versteht kein Schwein. Der Titel dieser Arbeit lautet Einführung in den Sonderbereich der einvernehmlichen Nicht-Monogamie und zeigt in aller Deutlichkeit, dass bereits intensiv daran gearbeitet wird, die einvernehmliche Polyamorie bzw. Polygamie vor Diskriminierung zu schützen und ihr dieselben Rechte zu gewähren wie bisher der Ehe. Liebe Leute, es wird kein Ende nehmen, außer Gott setzt ein Zeichen. Es ist interessant, das Wort Polyamorie, da muss ich auch zuerst nachschauen. Diejenigen von euch, die 20 Minuten lesen oder andere Boulevardblätter, denen ist das schon begegnet. Das heißt, ich habe einfach mit mehreren Frauen eine Beziehung. Mit zwei oder drei Frauen eine Beziehung, wir wohnen zusammen, wir sind alle glücklich, oder? Und umgekehrt auch. Und Polygamie ist dann, wenn ich mehrere Frauen heirate. Okay. Also ich denke, dass die Studie von Josef Unwind und der biblische Befund uns hellhörig und achtsam machen sollten in unserer Wahrnehmung und in unseren Entscheidungen. Und dass wir sowas vielleicht nicht leichtfertig auf die Seite legen, weil es vielleicht nicht unserem eigenen Verständnis entgegenkommt. Irgendwann in dieser ganzen Zeit habe ich gedacht, jetzt haben wir wieder eine sexuelle Revolution. Da war es schon 60, 70er Jahre war das so. Und dann habe ich gemerkt, nein, das stimmt nicht. Also im sexuellen Bereich, da geschieht etwas. Aber was wir haben, und das kommt von der Gender-Ideologie, ist, wir haben eine Identitätsrevolution. Und das geht viel, viel tiefer wie nur Sex. Sondern, dass diese Bewegung eigentlich diese DNA, die Gott in uns Menschen angelegt hat, ausradieren will. Du kannst alles sein heute. Und wehe, du akzeptierst das nicht, dann diskriminierst du mich und ich kann dich anzeigen. Also das treibt ja wirklich unglaubliche Blüten. Also dass eine Frau sagen kann, ich bin ein Mann, okay, das, ja. Aber dass jemand sagt, ich bin kein Schweizer, ich bin ein Koreaner. Oder ich bin ein Hund. Vielleicht nicht in der Schweiz, aber es gibt Länder, da funktioniert das so. Das zerstört das, was Gott gesagt hat, hey, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. In unserem Bild. Irgendwo heißt es, nur wenig kleiner wie Gott selber. Und es gibt da so eine schöne Stelle, Johannes nimmt das in seinem ersten Brief auch noch auf. Er sagt dann, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang, denn wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Also scheinbar haben wir dann noch eine Strecke vor uns, aber das Ziel ist, sein wie Gott ist etwas übertrieben, oder? Aber Jesus nennt tatsächlich uns Götter. Es gibt so einen Bibelvers. Ich denke, der strapaziert unser Verständnis auch ziemlich stark. Aber es geht wirklich darum, wir haben eine DNA, da hat Gott in uns Menschen was angelegt und die ganze Gender-Ideologie versucht, das auszuradieren. Spannend fand ich auch eine Camilla Pagliga, Professorin für Literatur, Kunstgeschichte und Historikerin, erklärte in ihrem Vortrag Lehren aus der Geschichte, dass ein Drang zur Aufhebung der Geschlechter in der späten Phase einer Zivilisation zu beobachten sei, kurz bevor die Gesellschaft auseinanderfällt. Habt ihr das gehört? Okay. Über das lässt sich alles streiten. Ich merke beim Thema Corona, da jagt ja der eine Spezialist den anderen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Statistiken widerlegen Statistiken. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist höchste Zeit, dass wir uns nach oben orientieren und sagen, Herr, wie siehst du das Ganze? Johannes Gerloff, der mal hier war, vor 2-3 Wochen oder so, er hat gesagt, hey, Gott allein hat den totalen Überblick und alles, was die Großen dieser Welt machen, das ist nichts anderes als Sandkastenspiele. Wir müssen uns wirklich auf Gott fokussieren, auf seine Sicht, auf seine Perspektive und wir kommen nicht darum herum, diesen Gott immer wieder zu suchen. Also wir sind ja nicht die ersten Christen, die in einer solchen Kultur leben. Bevor ich euch mitnehme in einige Verse aus dem Korintherbrief, möchte ich euch kurz sagen, wie Korinth war. Die Stadt Korinth, das war eine Handelsstadt. Korinth, ein buntes Gemisch verschiedenster Kulturen, Sprachen, Religionen und Nationalitäten. Ein Handelszentrum, das reich und sehr verschwenderisch war. In der Antike besaß Korinth einen sprichwörtlich schlechten Ruf als ein Ort voller Laster. Völlig verseucht mit sexueller Zügellosigkeit und später auch das Römische Reich. Also wir sind nicht die Ersten, die in einer solchen Kultur leben. Da kamen Menschen zum Glauben durch Paulus in diesem Korinth, haben eine kleine Gemeinde gehabt, in einem, was soll ich mal sagen, mit einem großen Unterschied der Reich Gottes Kultur gegenüber. Also lass mich da ein paar Verse lesen. 1. Korinther, das ist dann 5, 9 bis 13. Da sagt der Paulus den guten Leuten, in meinen früheren Briefen habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Und dann haben die Leser das missverstanden und er musste das ergänzen, hat gesagt, dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr in der Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Also wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere bestehlen, Götzen anbeten, bleibt euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Nein, sorry, ich habe mich falsch verstanden, ich habe das falsch interpretiert. Und das finden wir bei Jesus. Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, wo Jesus sehr lange mit seinem Vater im Himmel spricht, das lohnt sich wirklich nachzulesen, da betet er ja auch und sagt, Vater, ich bitte dich, diese Menschen nicht aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Und dann, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also er hat uns nicht einfach in der Welt deponiert, sondern er hat uns in die Welt hinausgesandt. Dann geht es weiter im Korinther und schreibt dann Paulus, Dann sagt er, ich schreibe euch jetzt noch einmal unmissverständlich, habt mit niemandem etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig ist, Götzen anbetet, andere Menschen verleumdet, ein Trinker ist oder ein Dieb. Er sagt, lasst einen solchen Menschen aus nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Wow, da müsste man, glaube ich, länger drüber reden. Scharfe Worte, scharfe Worte. Wie ist das zu verstehen? Und dann der letzte Vers, dann sagt er, hey, es ist nicht unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen. Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen, schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Also er sagt, es ist nicht unser Job, die Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, zu richten. Und auch das wäre wahrscheinlich wieder eine Predigt für sich. Was ist unterrichten zu verstehen? Richte ich, wenn ich sage, ich finde nicht gut, was du lebst? Ist das schon richten? Ist das nicht eine Feststellung? Ist das nicht eine Meinung? Ich sage meine Meinung. Und ich merke, man müsste es wirklich genauer anschauen. Denn wenn ich die Botschaft von Johannes dem Täufer und die Botschaft von Jesus und die Botschaft von den Aposteln richtig verstehe, haben alle gelehrt, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und Jesus hat an verschiedenen Orten den Leuten dermaßen die Kappe gewaschen, dass wir vielleicht denken würden, aber das ist doch Richten, oder? Okay, wie das Richten aussieht, lass uns das mal wegnehmen, aber die Verkündigung von Johannes, und Johannes hat teuer mit dem Leben bezahlt, oder? Johannes der Täufer. Er hat Herodes angeklagt, hat gesagt, hey Herodes, du hast deinem Bruder die Frau ausgespannt und jetzt lebst du mit ihr zusammen. Da ließ Herodes ihn verhaften und später wurde er geköpft. Also es lohnt sich schon zu überlegen, wo sagt man was. Zum Schluss etwas, das mich sehr ermutigt hat in dieser ganzen Auseinandersetzung von Ehe für alle. Da war auch auf LiveNet ein Artikel von diesem Herrn, der Herr Kaltenbach. Er schreibt, dass eine kurze Geschichte sagt, hey, ich wurde von 3 homosexuellen Eltern erzogen. Dann hat er erlebt, wie sie von Christen gehasst wurden in Zürich bei Umzügen und so. Und er hat gesagt, ich werde nie Christ. Und zum Beweisen, dass das völlig falsch lag, und das haben schon mehrere versucht mit weniger Erfolg, fing er an, die Bibel zu lesen. Und der Heilige Geist hat ihn übernommen. Und er wurde Christ und ist heute Pastor. Und was er sagt, fand ich für mich persönlich sehr hilfreich, auch sehr ermutigend. Sein Buch heißt Unordentliche Wahrheit. Und er möchte mit diesem Buch uns Christen helfen, ein Gleichgewicht zwischen Wahrheit und Liebe zu finden und ein Gefühl der Zugehörigkeit für alle Menschen zu schaffen. Er sagt, er glaube, dass es für Christen wichtig ist, Empathie zu zeigen, alle Menschen zu lieben, wirklich in ein Leben hineintauchen, ein Leben anhören, aber zu unterscheiden zwischen Mitgefühl und dem Aufgeben von Werten. Und ich habe immer wieder erlebt, dass das wirklich das große Spannungsfeld ist. Mitgefühl haben und Werte nicht aufgeben. Und er sagt dann, wir müssen sehr viel Einfühlungsvermögen zeigen. Empathie bedeutet, die Realität eines anderen anzuerkennen. Und von dort aus, so Kaltenbach, können man die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Das heißt, sie werden geliebt, sie erleben Liebe. Ihnen wird das Königreich, das Himmelreich Gottes verkündet. Sie dürfen zu einer Gemeinschaft dazukommen. Aber wir verleugnen nicht unsere Werte. Also, vielleicht versteht ihr jetzt, warum meine Frau Lucia meinte, willst du wirklich darüber reden? Ja, und ich habe in mir so ein kleines Restrisiko. Naja. Ich hoffe wirklich, dass das, was ich euch heute erzählt habe, für euch hilfreich ist. Dass euch das irgendwo weiterhilft in euren eigenen Überlegungen, auch unsere Zeit zu verstehen. Die Geschichte fängt ja nicht mit uns an. Obwohl wir das manchmal denken, wie überheblich. Da waren so viele Generationen vor uns. Und weißt du, was das Beste ist? Gott ist immer der Gleiche. An ihm gehen alle Generationen vorbei. Er hat den großen Überblick. Und das ist auch beruhigend, weil er sagt, hey, auf mich kannst du vertrauen. Amen. Okay, lass mich einfach den ersten Satz von diesem guten Unwin noch einmal in den Raum stellen und lasst uns dann einfach kurz still werden. Vielleicht rattert es bei euch. Ich werde die Zusammenfassung von diesem, wie heißt er noch gleich, von diesem Spindelböck, ich werde euch das per E-Mail weiterleiten, auch den Link für diese Predigt für alle, die heute nicht hier waren. Aber das Ergebnis einer Studie in zwei Sätzen nochmal, jede menschliche Gesellschaft hat die Freiheit, sich zu entscheiden, ob sie einerseits hohe soziale Energie und wachsende Kultur will oder andererseits sexuelle Freizügigkeit leben will. Und er sagt, die Fakten nach 7 Jahren Studium zeigen, dass beides gleichzeitig nicht länger möglich ist als eine Generation. Okay, danke fürs Zuhören. Schließt doch kurz eure Augen und hört mal kurz in euch rein. Vielleicht magst du auch mit Jesus kurz über was reden, was du gehört hast, dich vielleicht aufregt oder erfreut.